have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich begrüße recht herzlich Julius Schubert in dieser weiteren kleinen, aber feinen Ausgabe unseres Podcasts. Einen wunderschönen guten Frühnachmittag, mein Freund. Mahlzeit.
Einen wunderschönen guten Tag an dich zurück. Wir kommen ja jetzt wieder in diese Diskussion rein. 12.22 Uhr ist nicht früh Nachmittag in meinen Augen.
Ja.
Wir müssen.
Hast du wahrscheinlich sogar recht. Also so früh Nachmittag ist so ab 13.30, 14 Uhr sowas, ist vielleicht dann der.
Ja, wir haben actually auf der letzten Community-Reise nach Florida haben wir darüber diskutiert, über die Tageszeiten und wann man isst und wie man sie nennt. Und da war Anstoß unsere jetzt doch schon häufiger auftretenden Diskussionen, wenn wir hier mit unseren Folgen anfangen. Dementsprechend, es ist ein heißes Thema, ein sehr, sehr heißes Thema. Vielleicht auch mal so irgendwann so eine Bigger Picture.
Genau,
Folge
einfach eine ganze Folge.
Darüber. Ja. Auf jeden Fall. Aber nein, 12 Uhr, jetzt mittlerweile 23, ist für mich ganz klar Mittag noch. Aber ändert ja nichts daran, dass ich mich auch sehr freue, jetzt hier und heute mit dir diese Folge aufzunehmen, denn es ist einiges passiert, worüber wir unbedingt reden müssen in den NBA Playoffs und du darfst uns gleich mal erzählen, was wir heute so vorhaben mit den Hörerinnen und Hörern.
Ja, und zwar werden wir über die Lakers und die Rockets ein weiteres Mal sprechen. Ich habe den Hot Take, dass wir heute echt schnell durchkommen. Ich weiß, das ist bei uns so eine Sache, aber ich setze mal die Over-Under-Line bei 42,5 Minuten. Ich sag, dass wir das heute wirklich einigermaßen.
Das sehe ich nicht.
Okay. Dass wir das einigermaßen zügig schaffen. Okay. Weil wir wollen über die Lakers und Rockets sprechen. Wir wissen jetzt, dass das historische 0-3 Comeback nicht passieren wird. Die Rockets haben vor heimischer Kulisse Spiel 6 heute Nacht verloren. Und ich war heute Morgen schon ein bisschen verplant und wir hatten dann gestern Abend uns besprochen, wie machen wir es mit, was wir wann wie besprechen. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich im Grunde entscheiden für eines der Spiele, welches ich heute Morgen gucke. Ich habe meine Social Media Apps und Notification alles ausgeschalten gehabt über Nacht und habe mich dann spoiler-free hingesetzt, um mir die Lakers und die Rockets zu genehmigen. Nur um dann festzustellen, war eine ziemliche Kackentscheidung von diesen drei Spielen, die wir heute Nacht gesehen haben. Genau jenes mir auszusuchen, denn wir hatten ein verrücktes mal wieder Magic gegen Pistons Game mit diesem krassen Comeback und der krassen No-Show der Magic in der zweiten Halbzeit. Wir hatten ein verrücktes Raptors-Cleveland Game inklusive Game-Winner von RJ Barrett, der in den Himmel hinauf geschossen wurde, bevor er dann den Weg in den Korb fand und so ein bisschen an den Kawhi Leonard Game-Winner von damals erinnert hat. Und dementsprechend haben wir am Sonntag 21.30 Uhr deutscher Zeit Magic gegen Pistons, dann glaube ich 1.30 Uhr, also könnte man sich, wenn man jetzt nicht Montagmorgen super früh raus muss, könnte man sich auch noch überlegen, haben wir zwei Game Sevens und wir haben uns jetzt für folgende Lösung entschieden. Wir werden morgen eine Supporter-Folge aufnehmen, in der wir über diese beiden Serien, ich denke mal Magic gegen Pistons, haben wir ja schon wahnsinnig viel drüber gesprochen, das wird dann eher eine klassische Game 7 Preview. Wir nutzen mal die Chance, Cavs-Raptors, gefühlt noch gar nicht so viel geredet über diese Serie hier im Pod, weil sie wieder erwarten jetzt plötzlich eine der spannendsten ist. Wir werden morgen in der Supporter-Folge eine kleine Preview machen und über diese beiden anstehenden Game 7s sprechen. Und heute werden wir sprechen über die Lakers, über die Rockets. Wir müssen über die Nuggets sprechen. Wir müssen über die Hawks sprechen, die beide im Falle der Hawks sowas von sang- und klanglos gestern ausgeschieden sind. Und wir wollen auf das Spiel 7 schauen, das dritte Spiel 7, das uns erwartet im Osten, nämlich heute Nacht schon, zwischen den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers. Also, Plan für die heutige Folge und morgen dann Supporter-Folge. Schaut doch da übrigens gerne mal vorbei, wenn wir schon beim Thema sind. patreon.com/doublestepback. Während der gesamten Postseason bekommt ihr mit dem Code PLAYOFFS, all caps, alles groß geschrieben, 50% Rabatt, entweder auf euren ersten Monat, um mal reinzuschnuppern für einen sehr, sehr schmalen Taler Oder sogar, wenn ihr sagt, ihr habt Bock für ein ganzes Jahr, euch da rein zu fuchsen und noch mehr Double Step Back auf die Ohren zu kriegen. Die wunderbare Fülle an Supporterfolgen, Bonusfolgen, die ihr da bekommt und andere Benefits. Dann schaut auch da gerne vorbei. Es würde uns sehr, sehr freuen. Ihr bekommt 50% auf das gesamte erste Jahr. Code Playoffs, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns direkt morgen mit der Game 7 Preview für die beiden anderen Serien des Ostens. Und jetzt, ich weiß nicht, möchtest du mit den Lakers anfangen? Ich glaube, wir können es wahrscheinlich sogar einigermaßen schnell abhandeln. Mhm. Ich habe es ja vorher gesagt. Ich glaube, weder, also in keinen Serien und auch nicht in dieser Lakers-Rockets-Serie ist jetzt heute Nacht irgendwas Weltbewegendes passiert, was wir nicht sowieso schon mal angerissen haben im Laufe der letzten ein, zwei Wochen.
Auf jeden Fall. Ich würde reinstarten mit einer kleinen Story, die sich vor einer Stunde ereignet hat. Ich habe den Vormittag damit verbracht, bei uns im Haus, wo gerade große Baustelle ist, weiterzuarbeiten. Habe fleißig gespachtelt, nachdem wir da jetzt die Decken im Wohnzimmer angebracht haben, vor kurzem. Und habe das mit meiner bezaubernden Freundin zusammen gemacht und wir haben Musik gehört währenddessen, wie man das so macht. Und da lief Better Now von Post Malone, ein 2018er Banger. Mhm. Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, wann welche Songs welche Zeit in meinem Leben mal geprägt haben, beziehungsweise was da war. Und dieser 2018 Banger von Post Malone, den habe ich zum ersten Mal gehört im Mai 2018. Das ist 8 Jahre her. Und dann habe ich zu Celine gesagt, ey, ich habe diesen Song, den ich jetzt hier gerade mitsinge, vor 8 Jahren das erste Mal gehört, im Mai. Da hat LeBron in den Playoffs komplett rasiert, im Alter von 33. Gegen Toronto war das damals. Zweite Runde. Jetzt, 8 Jahre später, singe ich hier diesen Song mit. And LeBron is still doing it. Still doing it. Mittlerweile 41 Jahre alt und dominiert immer noch in den Playoffs. Und das kannst du eigentlich nicht so wirklich irgendjemandem erzählen. Es ist ziemlich, ziemlich verrückt. LeBron James heute Nacht 28 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, war ein Team-High plus 26 in seinen 37 Minuten als erste Option in einem Closeout-Game in den NBA Playoffs, bester Spieler auf dem Parkett, bester Spieler in dieser Serie und einer der großen Hauptgründe, dass die Lakers hier rausgekommen sind, nochmal mit einem blauen Auge davon gegen die Houston Rockets. Ich kam schon einigermaßen ins Schwitzen, nachdem man jetzt die letzten beiden verloren hat, aber heute Nacht war das dann doch alles in allem relativ souverän. Die Lakers setzten sich mit 98 zu 78 durch. Für die Rockets ging offensiv gar nichts, während bei den Lakers offensiv auch nicht wahnsinnig viel ging, aber zumindest mal etwas mehr als Houston. Ich bin froh, dass die Serie zu Ende ist. Die Rockets haben mir ein bisschen zu große Klappe gehabt in den letzten Tagen, sind mir ein bisschen zu unsympathisch geworden in den letzten Tagen, dafür, dass das ein Team ist, was im Kern noch keine einzige Playoff-Serie gewonnen hat, ever. Fand ich das ein bisschen wild, was da teilweise geredet wurde und wieder teilweise geactet wurde, aber das gehört der Vergangenheit an. Die Lakers sind durch, die Rockets sind raus. Ich habe sehr, sehr gute Laune und freue mich auf das Zweitrunden-Matchup gegen die Oklahoma City Thunder. Da werden wir natürlich noch ausführlicher drüber reden, wenn das dann vor der Tür steht. Dadurch, dass jetzt die beiden von dir gerade angesprochenen Serien in ein jeweiliges 7. Spiel gehen, ist der Start der Serie ein wenig nach hinten verlegt. Geht also erst am 5. Mai los, was für die Lakers natürlich gut ist, dass sie jetzt noch 4 Tage dann Verschnaufpause haben. Aber vielleicht an dich die Frage, wir müssen nicht super ausführlich drüber reden, was waren jetzt für dich so grundlegend noch die Schlüssel zum Erfolg, dass die Lakers das jetzt hier in 6 am Ende des Tages zumachen konnten?
Ja, es war im Grunde das gleiche Rezept wie in den 3 Spielen, die sie zu Beginn dieser Serie gewonnen hatten, auch schon. Es war ein sehr, sehr guter LeBron, der sowohl selbst als Scorer in Erscheinung getreten ist, als auch natürlich der Organisator und der Dirigent dieser Offense war. Es ist ein DeAndre Ayton, der mit heute wieder 16 Rebounds in der Zone gebeastet hat, nur 7 Punkte heute gemacht, also scoring-technisch war das nicht so sein Spiel, Foul Trouble gehabt, aber trotzdem, DeAndre Ayton war heute wieder der beste Center in diesem Spiel und das ist einfach, das geht nicht aus Rockets Sicht, wenn auf der anderen Seite Alperen Şengün steht. Das ist das ganze Problem schon gewesen in dieser Serie, er hatte sich ein bisschen gefangen, Şengün. Die Rockets haben dieselben Probleme, Reed Shepard 4 von 19, hat es nicht geschafft, offensiven Faktor zu sein. Von den Rollenspielern, Bankspielern kommt nicht allzu viel. Am Ende des Tages treffen sie 5 von 28 Dreiern, was 18% entspricht 28 von 80 aus dem Feld, was 35% entspricht. Und dann wird's halt schwer. Also wenn du halt zu Hause in einem Elimination-Game 78 Punkte machst und zur Halbzeit waren es, glaube ich, 31 oder so, dann wird's halt sehr, sehr schwierig, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn auf der anderen Seite dann Rui Hachimura komplett heiß gelaufen ist, LeBron das macht, was man von ihm verlangt, Reeves eine Steigerung drin hatte, würde ich sagen, hat gespielt, hat keinen seiner 4 Dreier getroffen, aber hat 30 Minuten gespielt. Diesmal als Starter ist er die Starting Lineup gerückt, nachdem er ja sein Comeback in Spiel 5 von der Bank noch gefeiert hatte. 15 Punkte, solide Defense gespielt und einfach, selbst wenn, also Reeves spielt hier in diesem Spiel, wie gesagt, 15 Punkte, 2 Assists, 7 von 14 aus dem Feld. Es geht da gar nicht so sehr um die Boxscore-Zahlen, weil allein, dass er auf dem Feld steht, jemand, der mit Ball in der Hand kreieren kann, der vor allem Rim-Pressure ausüben kann. Und ja, er hatte immer noch ein bisschen Rost, aber das kann er ja selbst ein limitierter Austin Reeves kann ja viel, viel mehr Rim-Pressure ausüben als alles, was die Lakers da sonst so rumlaufen haben, außer LeBron James. Und dann ist es auch egal, dass Luke Kennard heute wieder eine relative Niete war, dass Marcus Smart sich, also dann kann sie, es ist ein Domino-Effekt, also die Rollen, die klicken dann irgendwo ineinander. Wenn Reeves auf dem Feld steht, allein seine Präsenz und allein seine Usage, die er schultern kann, bedeutet, dass LeBron ein bisschen mehr Offball agieren kann, bedeutet, dass Hachimura offenere Looks bekommt, bedeutet, dass Marcus Smart sich mehr auf die Defense fokussieren kann und so weiter und so fort. Und das hat man gesehen und dann hatten sie diesen Run, das war so, der hat sich vom zweiten ins dritte Viertel reingezogen, wo die bei den Rockets dann mal eine Weile gar nichts ging. Und dann war das Ding im Grunde auch zu. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit oder dann nach dem Seitenwechsel irgendwie das Gefühl, dass Houston hier nochmal reinkommt. Weil, und das habe ich in den laufenden Playoffs immer wieder gesagt, auf verschiedene Teams bezogen, ich glaube, ich bin mir da immer sicherer, du musst in der modernen NBA, in diesem Postseason-Basketball, musst du in der Lage sein, Runs zu starten. Und das sind die Rockets nicht. Das sind sie defensiv nicht, weil sie eben eine gute Defense haben, aber keine gut genuge. Und das sind sie vor allem offensiv nicht, weil sie keine Creator haben, keine Shotmaker haben. Vor allem in Abwesenheit von Kevin Durant. Das war dann mal wieder ein relatives Trauerspiel. Amen Thompson in einem Angriff nach dem anderen dabei zuzusehen, wie er in zwei Gegner reinrennt, ohne so richtig einen Plan zu haben, was er dann damit anfangen möchte, wenn er diesen Drive vollendet hat. Alperen Şengün dabei zuzusehen, wie er mal um mal DeAndre Ayton oder Jackson Hayes aufpostet und dann sein kleiner Baby-Hook aber zu kurz ist. Jabari Smith dabei zuzusehen, wie er heute leider einen kalten Tag hatte von jenseits der Dreierlinie. Reed Shepard einen Pull-Up-Dreier nach dem anderen bricken zu sehen. Und dann reicht's halt einfach nicht. Auch wenn du Spiel 6 zu Hause hast. Ich hätte es eine coole Story gefunden. Ich hätte mich einfach aus neutraler Perspektive sehr darüber gefreut, ein Spiel 7 zu sehen in LA mit diesem Druck des eventuell historischen Comebacks. Ich glaube, das wäre ziemlich geil gewesen. Aber es ist, denke ich, folgerichtig und auch irgendwo, wenn man sich die ganze Serie betrachtet, leistungsgerecht, dass die Lakers hier mit 4-2 in die nächste Runde einziehen.
Du hast recht. Das war ein ziemliches Trauerspiel von den Rockets. Da hat ein ungefährlicher offensiver Spieler den Ball zum nächsten ungefährlichen offensiven Spieler gepasst. Und dann ging der Ball zum nächsten ungefährlichen offensiven Spieler. Ehe dann irgendwann ein weiterer ungefährlicher offensiver Spieler dann den Abschluss nehmen musste. Und das war das große Problem. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, was sich fixen lässt, wenn du Fred VanVleet wieder hast. Oder ob sich das fixen lässt, wenn du Kevin Durant wieder hast. Aber es ist etwas, dass wir jetzt den zweiten Playoff-Run hintereinander sehen für die Rockets. Und so richtig viel Hoffnung, dass das sehr viel besser wird in naher Zukunft, habe ich da jetzt auch nicht unbedingt. Also Alperen Şengün hat, denke ich, mal wieder gezeigt, dass er nicht die Playoff-Nummer 1 eines Teams sein kann und dass er als On-Ball-Creator massive Probleme hat. Ich denke, dass jemand wie Amen Thompson gezeigt hat, dass er noch lange nicht auf dem Level ist, in den Playoffs als Point Guard und On-Ball Perimeter Creator eine Defense zu brechen und zu beugen in einem Angriff nach dem anderen. Tari Eason hat offensiv sehr, sehr viele Probleme. Von der Bank kam die ganzen Playoffs bisher über gar nichts. Es war ja in jedem einzelnen Spiel bisher die Story, dass die Bench der Rockets halt nicht existent war am offensiven Ende. Und dann sieht es halt schnell relativ dünn aus, weil dann Reed Shepard der ist, der die meisten Field Goal Attempts nimmt und nehmen muss. Und das ist jemand in seinem zweiten Jahr, der halt nicht verteidigen kann. Und dazu kommt halt eben auch noch, dass Head Coach Ime Udoka jetzt auch nicht unbedingt als offensives Mastermind bekannt ist. Also ja, die Rockets sollten sich überlegen, ob sie nicht vielleicht ihre Fühler ausstrecken und einen elitären Perimeter Onboard Creator und Playmaker Facilitator reinholen. Jemand wie, weiß nicht, Jamal Murray, über dessen Nuggets wir auch gleich noch reden, oder halt irgendjemand in diese Richtung. Jemand, der halt wirklich am Perimeter auch für andere elitär kreieren kann, weil das ist die größte Schwäche dieses Teams in meinen Augen. Die Rockets sind weit weg davon, ein ernsthafter Container zu sein. Die Saison geht sehr enttäuschend für sie zu Ende. Selbst ohne KD für 5 oder 6 Spiele gibt es keine Entschuldigung, gegen so ein gebeuteltes Lakers-Team zu verlieren. Und mehr habe ich dazu auch eigentlich nicht wirklich zu sagen.
Wie sicher sind wir uns, dass Kevin Durant nächstes Jahr noch bei den Houston Rockets aufläuft und unter Vertrag steht?
Ja, ne? Nicht so wirklich. Du?
Nee, das kommt halt dann auch noch dazu, diese ganze Vibes-Geschichte und dass die Stimmung im Team nicht immer so astrein zu sein schien. Die Burner-Account-Geschichte da rund ums All-Star-Break. Also irgendwie war dann auch wieder viel Rauschen und viel Nebengeräusche rund um dieses Team, was auch nicht das erste Mal ist in Kevin Durants Karriere in den letzten Jahren. Also ja, gucken wir mal. Also ich denke, die Rockets, da sind wir uns einig. Ich bin mir sehr sicher, ja, schmeißt da jetzt einen Van Vliet rein und lass Steven Adams nicht verletzt sein, dann haben sie diese Stärke des Offensiv-Reboundings vielleicht nochmal ein bisschen ausgeprägter. Aber ich glaube, unterm Strich, im Großen und Ganzen, wird das nicht viel verändern. Ich bin raus, was Şengün angeht, als erste oder zweite offensive Option von einem richtig guten Team. Ist natürlich möglich, dass der Armin Thompson-Leap in der Hinsicht, dass der jetzt dann noch kommt, ein Jahr verspätet, im Sinne von, dass wir uns ihn jetzt erwartet haben, ohne Shooting, halt, obwohl jetzt hat er ein paar Dreier getroffen in den letzten beiden Spielen. Aber ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich. Und dann wirst du mit diesem Team in dieser Western Conference, wo du wahrscheinlich Jahr für Jahr, früher oder später, auf OKC oder San Antonio triffst, keine Chance. Also ich bin mir sehr sicher, dass es da einen tief eingreifenden Umbruch braucht, um hier irgendwie ins gelobte Land zu kommen. Und mal gucken, ob sie die Mittel und Wege finden werden im Sommer, um da was einzuleiten.
Ja, safe. Die Thunder und die Spurs werden halt nur besser. Und das ist ein Problem, was jedes Team in dieser Western Conference hat, was die Houston Rockets haben und was auch das Team hat, worüber wir gerne jetzt gleich reden können, die Denver Nuggets, die ausgeschieden sind in 6, kein Kapital aus den verletzungsbedingten Ausfällen von Anthony Edwards und DiVincenzo und Uzumu schlagen konnten. Bevor wir aber über die Gründe für ihr Ausscheiden reden, beziehungsweise was das eventuell für ihre Zukunft bedeutet, ein paar kurze Worte zu Holy.
Liebend gern. Holy immer gern gesehen und treuer Partner dieses Podcasts. Die Syrup Bottles, von denen haben wir euch in den letzten Wochen immer wieder erzählt, weiterhin große, große Empfehlung. Holt euch das Ding. Allerdings müsst ihr da jetzt zurzeit mit langen Lieferzeiten rechnen, das wird aber alles transparent auf der Website immer kommuniziert, weil, wie wahrscheinlich zu erwarten war, zum 5. Geburtstag von Holy und mit dieser Revolution auf dem Markt, wurde der Shop hier und da ganz schön überrannt von euch. Aber was wir jetzt heute euch mal erzählen wollten, weil das gilt nämlich jetzt noch, das folgende bis Montag, jetzt kommender Montag, 4. Mai, 16 Uhr, laufen noch die anderen Birthday-Angebote bei Holy, von denen wir euch jetzt eben noch nicht so wirklich erzählt haben in letzter Zeit. Was ihr aber wisst, der alte Bekannte, das Starter-Set Deluxe. Ihr wisst Bescheid, Energy, Iced Tea, Hydration und Milkshakes, die 4 Säulen des Holy-Liebhabertums, gibt es in einem riesigen Probierpaket, 57 Portionen. Und jetzt gerade im Rahmen dieser Geburtstagsangebote ist das Ding nochmal um 10 Euro reduziert, sodass ihr aktuell 49,99 zahlt, beziehungsweise mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, egal was ihr bestellen wollt, bekommt ihr das Teil für 45 Euro. 57 Portionen, 45 Euro, 78 Cent pro leckerem Energy Drink, Iced Tea, Hydration Drink oder Milkshake. Absolut unschlagbares Angebot. Wie gesagt, das läuft jetzt noch bis Montag 16 Uhr. Sichert euch das Teil jetzt noch übers Wochenende. Wenn ihr schon länger mal bei Holy reinschnuppern wolltet und dann, also da gibt es jetzt die allerbeste Gelegenheit dazu und dann noch so ein paar andere Sachen. Energy Eel, der Birthday Bunny und der Cotton Candy Caterpillar. So ein paar nice Flavors aus den letzten Jahren, unter anderem, wie gesagt, dieser Birthday Bunny. Ich mag den Cotton Candy Caterpillar total. Ich bin ein großer Fan von dem. Gibt es jetzt gerade auch wieder im Sortiment im Rahmen dieser Birthday-Kampagne. Also, wie immer, viel zu entdecken, viel zu bestellen. Und wenn ihr Bock habt, das durchzuprobieren, wie gesagt, Starter-Set Deluxe, jetzt oder nie. Günstiger wird's. Ich behaupte mal, günstiger wird's nicht, aber vielleicht hauen sie dann doch nochmal irgendeinen Rabatt raus. Genau. Aber Stand jetzt können wir behaupten, günstiger wird es vermutlich nicht. Checkt das gerne mal aus. Wie gesagt, Code DS, 10% auf alles, auch wenn ihr euch jetzt noch eine Syrup Bottle sichern wollt, auch wenn ihr vermutlich ein paar Wochen auf die warten müsst. Aber checkt auch das gerne nochmal aus. Link in der Folgenbeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch.
Auf jeden Fall. Was auf jeden Fall nicht günstig ist und wird, ist der Kader der Denver Nuggets in der kommenden Saison. Der wird nämlich Schweine teuer. Reden wir kurz über Denver. Es lief alles nach Plan. Es lief alles mehr oder weniger perfekt für die Nuggets vor den Playoffs. Jokic spielte den besten Basketball seiner Karriere. Erster Spieler in NBA History, der die Liga sowohl bei Punkten und Rebounds anführt. Er hatte mehr Hilfe denn je. Jamal Murray spielte die beste NBA-Saison seines Lebens, wurde zum ersten Mal All-Star gewählt. Wir beide hatten ihn auch im All-NBA-Team mit drin. Bruce Brown, alle Spiele gemacht, hat seinen Wert gezeigt. Tim Hardaway Jr., Renaissance erlebt, beste Shooting-Saison seiner Karriere, eine der besten der NBA, und er ist Dritter geworden beim Six-Man-of-the-Year-Rennen. Jalen Johnson fand nach anfänglich Startschwierigkeiten mehr und mehr seinen Rhythmus und entwickelte sich zu einem wirklich wertvollen Rollenspieler.
Cam Johnson.
Während
du hast Jalen gesagt. Der, über den müssen wir auch noch sprechen, aber Cam Johnson.
Ach, siehste. Na, dann habe ich das anscheinend in meinem YouTube-Video auch falsch gesagt, weil ich hier mehr oder weniger gerade mein Skript ablese, dieser Mini-Abschnitt. Und da steht Jalen Johnson drin. Ja, shit. Das, naja, das ist
schlecht.
Wir lassen das mal drin. Genau, Cam Johnson fand, da sein Rhythmus entwickelte sich zu einem wirklich wertvollen Spieler, während Aaron Gordon halt wahnsinnige Sprünge gemacht hat als On-Ball-Creator. Und Shooter, Peyton Watson, wir haben schon einige Mal drüber geredet, Breakout-Saison, die Nuggets hatten die beste Offense der NBA und gingen mit 9-12 Spiele Siegesserie rein in die Playoffs gegen ein Team, was sich da mehr oder weniger reinquälte. So, es gibt nicht wirklich bessere Voraussetzungen. Wir haben beide auf einen Nuggets-Sieg getippt. Ich in 6. Bei dir weiß ich es gar nicht mehr.
Ich meine sogar in 5 oder auch in 6. Also auf jeden Fall auch. Ja. Ich war sehr, sehr deutlich auf der Nuggets-Seite.
Ja. Und diese beiden Tipps gingen mächtig nach hinten los, aber werden sicherlich nicht die einzigen gewesen sein, die hier auf Denver gesetzt hatten. Und jetzt ist die Saison schneller vorbei, als sich das irgendjemand dort erhofft hat. Das ist ein absolutes Debakel, das ist ein Fiasko. Das ist eine minischwere Katastrophe, weil man hier wirklich in die Saison und in die Playoffs reingegangen ist als ein Team mit Championship-Ansprüchen. Sicherlich nicht als Top-Favorit, aber zumindest als ein Team, was sich hier ernsthaft Hoffnung machen kann. Sie haben die Spurs geschlagen in diesem vielleicht Game of the Year. So, dieses Team ging rein als ein Team, was gesagt hat, Alter, wir haben letztes Jahr die Thunder in eine 7-Spiele-Serie gezwungen, haben knapp verloren. Wir sind jetzt besser. So, why not? Warum werden wir nicht Meister? So, und jetzt hat man nicht mal die erste Runde überstanden. Man hat 2 Playoff-Serien gewonnen, seitdem man Meister geworden ist vor 3 Jahren, was ziemlich insane ist. Und muss jetzt aufarbeiten. Hat es einfach nur daran gelegen, dass die Dreier nicht gefallen sind? Kann man es auf die Verletzungen schieben? Ging es vielleicht Jokics Pferden einfach nur nicht so gut in Serbien? Und sagt man, okay, das sind alles Sachen, die vielleicht beim nächsten Mal anders sind. Und wir bleiben bei diesem Team, wir bleiben bei diesem Kern, wir bleiben bei diesem Coach und wir probieren es einfach nochmal. Oder muss man den Kern und dieses Team auf den Kopf stellen im Sommer? Das sind ganz, ganz große und richtungsweisende Fragen, die sich die Entscheidungsträger da stellen müssen. Hm. Und ich bin sehr gespannt, was dahingehend passieren wird. Ich denke, man wird oder man sollte die Gründe realistisch aufarbeiten und sicherlich auch irgendwo anerkennen, dass es mit Verletzungen und Shootingpech und so zu tun hatte. Aber halt auch die strukturellen und grundlegenden Probleme dieses Kaders sehen und sich eventuell vielleicht wirklich überlegen, dass es nicht die beste Idee ist, es einfach nochmal zu probieren. Oder was sagst du dazu? Was ist denn deine, wenn ich es anders formuliere? Würdest du sagen, es hat an oder mehr an Shooting-Pech und den Verletzungen gelegen als an den grundsätzlichen Nuggets-Problemen? Oder sind das Dinge, die sich beim nächsten Mal auch bloß nicht ändern, an denen es jetzt gelegen hat?
So ein bisschen beides, weil ich die Verletzungen als eines der Grundprobleme bezeichnen würde. Also das ist ja jetzt auch nicht das erste Jahr oder der erste Playoff-Run, in dem wir darüber sprechen, dass Aaron Gordon wahnsinnig wichtig ist und ob seine Wade hält und ob seine Oberschenkel hält und ob sein, also ich glaube, vielleicht müssen wir zu dem Schluss kommen, Aaron Gordon zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ist halt einfach ein verletzungsanfälliger Spieler. Und wenn der dann vor allem für deine Defense dermaßen wichtig ist, weil, also das war defensiv, wir werden gleich noch ein bisschen konkreter über dieses Spiel sprechen. Das war eine Frechheit. Das war wirklich, da gibt es für mich, Und das ist mir egal, dass er offensiv der beste Spieler der Welt sein will. War er nicht unbedingt in dieser Serie. Sein Dreier hat sich auch letztes Jahr in den Playoffs schon verabschiedet, aus irgendeinem Grund. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen bei Nikola Jokic. Aber ey, wenn du da ein Video draus machen willst, es würde dir nicht schwerfallen, dir die letzten 6 Playoff-Spiele von Nikola Jokic zu schnappen und eine Compilation zusammenzustellen aus Drives, die zum Korb gehen oder Push-Shots aus der Floater-Range, wo er nicht mal eine Hand hochkriegt oder contestet oder Interesse zu haben scheint, mal einen Block einzusammeln alle Jubeljahre. Also das war erschreckend beim Zugucken teilweise, wie inaktiv er defensiv war. Und das war ein Thema, was wir vor dem Championship-Run der Nuggets bereits hatten. Inwiefern ist es realistisch, eine gute Playoff-Defense um Nikola Jokic herum aufzubauen? Durch den Championship-Run und durch die Erfolge generell über die Jahre hatte sich diese Frage dann zu Teilen zumindest erledigt, weil sie ja offensichtlich beantwortet wurde irgendwo. Und jetzt ist es diese Frage aber in meinen Augen größer denn je da, weil die Nuggets als Team defensiv einen Schritt zurückgemacht haben diese Saison. Das war in der Regular Season schon so. Und jetzt in den Playoffs, das war ein absolutes Trauerspiel. Und wenn dann eben Nikola Jokic keine Dreier trifft und auch generell irgendwie nicht so richtig er selbst zu sein schien, wenn Jamal Murray, der einst dieser große Playoff-Performer, und wir alle erinnern uns an seine heroischen Performances aus der Bubble und so, Jamal Murray, True Shooting in den letzten 3 Playoff-Jahren, 48, 55, 47. Die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, obwohl er jetzt die beste Regular Season seines Lebens gespielt hat, wie du gerade gesagt hast.
4 von 17 aus dem Feld.
Ja, vier von 17 im Elimination Game. Und da haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, wer da auf der anderen Seite stand. Also für mich, dass dann auch noch Ayo Dosunmu ausgefallen ist, der im Spiel zuvor oder 2 Spiele zuvor 40 Punkte von der Bank gedroppt hat und die Timberwolves überhaupt erst davor bewahrt hat, dass sie ein Spiel verlieren. Dass du gegen Timberwolves ohne Anthony Edwards, ohne Ayo Dosunmu, wir haben Jalen Clark 12 Minuten von der Bank gesehen. Mike Conley musste starten und hat 26 Minuten gespielt. Terrence Shannon Jr. bei aller Liebe, und der hat geil performt, vor allem gegen Ende. Jaden McDaniels bei aller Liebe. Ich liebe den Typ, wirklich. Wenn du eine große Klappe hast und die dann aber bestätigen kannst, dann, hey, bin ich auf deiner Seite. Aber ich bitte dich, man darf doch nicht 32 Punkte gegen Jaden McDaniels abgeben. Also es hat nur noch gefehlt, dass Joe Ingles irgendwie abgestaubt wird, vom Regal geholt wird und hier irgendwie eingesetzt wird in diesem Spiel. Für mich gibt es keinerlei Entschuldigung für die Denver Nuggets, dass sie dieses 6. Spiel nicht gewonnen haben. Es ist mir egal, dass es in Minnesota ist. Es ist mir egal, dass Terrence Shannon Jr. das Spiel seines Lebens hatte. Das darf dir einfach nicht passieren, wenn du den vermeintlich besten Spieler der Welt, das vermeintlich beste Duo der Regular Season. Unfassbar. Und deswegen glaube ich, ich komme immer mehr zum Schluss. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist das Recency Bias nach dieser wirklich großen Katastrophe. Lass uns da im Sommer in Ruhe nochmal drüber sprechen, wenn wir ein bisschen reflektieren konnten. Aber Stand jetzt komme ich zu dem Schluss. Mit diesem Team, ich vertraue leider Jokic und Murray im Tandem nicht mehr wirklich, dass sie dir den Arsch retten in den Playoffs. Das funktioniert anscheinend einfach nicht mehr. Ich vertraue Aaron Gordon nicht, dass er in den wichtigen Spielen fit und auf dem Feld ist. Und ich vertraue dieser Defense generell nicht und dann ohne Aaron Gordon schon 10-mal nicht. Und deswegen komme ich auch zu dem Schluss, dass hier groß was passieren muss und dass man sich vermutlich in andere Richtungen orientieren muss, um weiter relevant zu bleiben. Und dann kommt wieder die Problematik, was wir gerade schon gesagt haben. OKC und San Antonio gehen tendenziell nirgendwo hin.
Ja, sehe ich 100%ig genauso. Klar, wir dürfen hier nicht verschweigen. Die Nuggets waren das mit Abstand beste Shooting-Team der NBA diese Saison. Sie trafen 32,1% ihrer Wide-Open-Dreier in dieser ersten Runde. Das ist und wäre der mit Abstand schlechteste Wert aller NBA-Teams diese Saison. Die Wolves auf der anderen Seite 44,7%. Das wäre und ist der mit Abstand beste Wert. Das gehört hier zur Wahrheit mit dazu. Zur Wahrheit gehört auch, wenn Watson und Gordon beide fit gewesen wären, wäre die Defense besser gewesen, mit Sicherheit. Aber Verletzung auf der einen Seite, Verletzung auf der anderen Seite. Wenn die Wolves Ant-Man die komplette Serie über zur Verfügung gehabt hätten, wäre es auch wieder was anderes gewesen. Ein großes Problem, was Denver hat, und das lässt sich wahrscheinlich am allerwenigsten lösen, wenn man alle so zusammenhält. Und im Kontrast dazu werden wir gleich über die Sixers reden, bei denen das was ganz anderes ist. Und wir haben da schon auch drüber geredet, über die Nuggets. Denen fehlt so ein bisschen die Leidenschaft, das Kämpferherz, dieser unbedingte Wille und die Bereitschaft, Opfer zu bringen, um zu gewinnen, kostet es, was es wolle. Das liegt an den Spielern, es liegt auch an David Adelman. Der mag ein offensives Genie sein, alles schön und gut. Aber, und das hat, glaube ich, dieses Jahr jetzt gezeigt, und das ist vielleicht auch viel verlangt für jemanden, der zum ersten Mal Headcoach in seiner Karriere ist, aber David Adelman ist nicht der Leader, der es Michael Malone war. Und er schafft es nicht, dieses Feuer innerhalb der Mannschaft zu entfachen, so wie es Michael Malone konnte. Michael Malone hatte sicherlich seine Defizite als jemand, der für Strategien verantwortlich ist. Aber Michael Malone hat dieses Team besser einstellen können auf Gegner, wenn es darum geht, hart zu spielen, alles zu geben, 50-50 Plays zu gewinnen, Hustle Plays zu gewinnen, zu fighten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das war 2023, als die Nuggets Meister wurden, einer ihrer Schlüssel zum Erfolg. Und das hat man jetzt so ein bisschen verloren. Über die Spieler und dass die Spieler nicht so sind, haben wir schon geredet. Aber auch David Edelman muss da, denke ich, mit angesprochen werden. Dieses Team ist nicht tief. Christian Brown sieht nicht mal ansatzweise mehr aus wie der Spieler, der diesen gigantischen Vertrag im Sommer unterschrieben hat. Mhm. Und dann hast du jemanden wie Tim Hardaway Jr., der kein Playoff-Rotationsspieler bei einem Contender sein sollte. Dann hast du jemanden wie Jonas Valanciunas, der nur 25 Minuten die gesamte Serie übergespielt hat, was natürlich viel zu wenig ist. Murray und Jokic hast du gerade schon angesprochen. Joker, seine Fans hören es nicht gerne, aber nach wie vor kein 50-plus-Siege-Team in seiner Playoff-Karriere geschlagen. Und wenn du jemand bist, dessen Probleme in basically jedem Playoff-Jahr auftreten, bis auf ein einziges, dann muss man sich halt vielleicht schon irgendwann fragen, okay, war jetzt dieses eine Jahr die Ausnahme oder alle anderen Jahre die Ausnahme? Und vielleicht waren ja in dem einen Jahr, in dem die Probleme nicht so zum Vorschein kamen, besondere Umstände. Beispielsweise, dass man nicht auf die allerbesten Gegner traf oder dass man besonders geile Teammates hatte, die diese Schwächen besser kaschieren können. Es ist jetzt natürlich nicht ultra fair, aufgrund dieses Ausscheidens jetzt wieder Jahre zurückzugehen, über den Titel zu reden, aber ey, in den Conference Finals ging es gegen die Lakers, die waren 7. Platz in der Regular Season. In den Finals ging es gegen Miami, die sind als 8. in die Playoffs rein. Jokic hat noch kein überragendes Team geschlagen in den Playoffs, jemals. Und ob das Jokic-Fans gefällt oder nicht, oder ob man das jetzt wack finden will, dass man jetzt nach so einer Serie wieder in die Vergangenheit geht, ist mir relativ egal. Es schadet ihm in diesen All-Time-Diskussionen. Mhm. Und es ist etwas, was er sich anhören muss. Und es lag auch an ihm in dieser Serie. Ob man ihm einen Vorwurf machen will, letztes Jahr gegen OKC zu verlieren, wahrscheinlich nicht. Aber das Jahr davor, als man in 7 verloren hat gegen Minnesota, ich würde ihm das ankreiden. Und das jetzt ist so ein neuer Tiefpunkt. In der ersten Runde als schon deutlicher Favorit auch, da so abzutauchen, dass der Wurf nicht fällt, dass er als Leader die Mannschaft da nicht mitreißen kann. Schlechtes Decision-Making, langsames Decision-Making, die Defense abgetaucht in den wichtigen Momenten, super passiv am offensiven Ende.
Und dass auch die Nerven dann irgendwann blank lagen. Also sowohl diese Jaden McDaniels-Geschichte im Einspiel, Jalen Clark hat er jetzt auch gestern Nacht, auch wieder sich in so ein kleines Schubs-Duell reinziehen lassen. Also auch das kam dann noch dazu.
Ja. Also, ich mach's offiziell. Joker ist in meinen Augen nicht mehr der beste Spieler der Welt.
Ja.
Mit dieser Serie. Das hat sich erledigt. Der Titel geht über an Shai Gilgeous-Alexander. Und ich denke, da gibt's jetzt auch nicht mehr so viele verschiedene Meinungen. Also,
ich befürchte auch.
War der beste Spieler in der Regular Season, aber in den Playoffs so an beiden Enden des Parketts so abzutauchen, das ist schon sehr, sehr wild und das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Er braucht bessere Spieler an seiner Seite, er braucht bessere Defender, athletischere Spieler an seiner Seite, er braucht Dogs an seiner Seite und ich bin wie gesagt gespannt, wie die Nuggets das anstellen wollen, ob man so eine Nikola Jokic 2.0 Richtung geht, was leichter gesagt ist als getan. Klar, bessere Defender, bessere Athleten, mehr Ballhandling am Perimeter, das klingt alles schön und gut, aber wenn du so ein teures Team hast und Gordon so viel Kohle verdient, während er so oft verletzt ist. Murray so viel Kohle verdient, während er in den Playoffs abtaucht. Christian Brown so viele Kohle verdient, während er einfach nicht mehr gut zu sein scheint. Peyton Watson ist Restricted Free Agent. So, ändere da mal groß was an dem Kader. Die Nuggets sind hier an einem absoluten Scheideweg, sag ich mal. Weil das ein Sommer wird, der darüber entscheidet, ob man in den nächsten Jahren noch konkurrenzfähig sein kann. Und dann ist ja auch noch die große Frage, ob Joker bleibt. Ich habe noch nichts gehört in die andere Richtung. Es würde mich schocken, wenn er jetzt nicht im Sommer verlängert. Aber so 100% safe ist es halt auch nicht. Ich würde mir zumindest erstmal anhören wollen, was die Pläne sind und was die Nuggets tun wollen, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Weil eins ist klar, konkurrenzfähig ist man absolut nicht. So, du gehst Jahr für Jahr früh raus und hast seit in diesem Jahr nicht mal gegen ein Team verloren, was ein Contender ist. Das wäre auch noch was anderes, wenn sie jetzt gegen die Spurs verloren hätten. Aber gegen Minnesota, Ich bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Wird ein wilder Sommer wahrscheinlich in Houston. Es wird ein wilder Sommer in Denver. Es könnte ein wilder Sommer in Detroit werden, wenn die jetzt ausscheiden gegen die Magic. Es wird wahrscheinlich auch ein wilder Sommer für die Magic. Also ja, viele Teams, die hier bisher enttäuschend, und die Nuggets gehören da auf jeden Fall dazu. Und wir können gleich über ein Team reden, was auch sehr, sehr enttäuschend ausscheiden könnte in Runde 1, wenn sie jetzt Spiel 7 verlieren.
Ja, es wird super schwierig, diesen Kader irgendwie zu verändern. Also Christian Brown, muss man jetzt hoffen, dass man sich nicht in die gleiche Nesseln setzt mit Peyton Watson. Du hast es gerade gesagt, Restricted Free Agent. Christian Brown bezahlt man jetzt 130 Millionen, startend jetzt in diesem Sommer 2026 über die nächsten 5 Jahre, was halt nach seiner Entwicklung bzw. Nicht-Entwicklung in dieser Saison plötzlich nach einem richtig schlechten Vertrag aussieht. Peyton Watson möchtest du sicherlich irgendwie halten, nach dem, was er gezeigt hat, aber wie gesagt, halt auch nicht in diese gleiche Falle reintappen. Und dann sind mit Tim Hardaway Jr., Bruce Brown und Spencer Jones, die in diesem Spiel 6 21, 14 und 35 Minuten gespielt haben, sind allesamt expiring im Sommer. Im besten Fall wirst du da ja auch irgendwie welche halten. Dann aber bekanntermaßen in Denver jetzt auch nicht die aller spendabelsten Owner. Du wirst sicherlich auch nicht in diverse Aprons reinfallen wollen. Das wird sehr, sehr interessant. Ich bin wirklich gespannt, ob wir vielleicht die große Lösung sehen, dass wir entweder Gordon oder Murray nicht mehr sehen in Denver oder sogar beide. Jokic, denke ich, wird man alles tun, um ihn zu halten. Ich glaube, das ist alternativlos.
Sollte man auch, ja.
Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Ein paar Worte noch ganz kurz zu den Atlanta Hawks, würde ich sagen. Und dann widmen wir uns der Serie, die noch läuft. Ich bin natürlich aus Fan/Sympathisantensicht ist es nicht geil, wenn du mit 140-89 dich verabschiedest. Zu Hause in einem Spiel 6. Ich hatte sehr fest damit gerechnet. Wir haben ja gestern sogar noch kurz gesprochen, was wir vielleicht erwarten für die heutige Folge. Wir sind beide sehr fest davon ausgegangen, dass die Knicks das Spiel ziehen werden und gewinnen werden. Ich hatte das Gefühl, gerade in Spiel 5, dass die Knicks so ein bisschen die Hawks entschlüsselt haben. Es hat den Hawks wehgetan, dass man auf das Adjustment Karl-Anthony Towns gegen Dyson Daniels nicht so wirklich Antworten gefunden hat. Dyson Daniels phasenweise mehr oder weniger vom Feld gespielt, weil er offensiv einfach nicht tragbar war. Das hat dir wiederum wehgetan, defensiv logischerweise. Und dann auch noch so Kleinigkeiten, OG Anunoby, der halt einfach fantastisch aussieht, also eine unfassbar gute Serie jetzt gespielt hat. Ich hatte damit gerechnet, dass man dieses Spiel verliert. Ich hatte damit gerechnet, dass man sich erhobenen Hauptes aus den Playoffs verabschiedet. Und ich denke, mit den ganzen Turbulenzen, die man hatte diese Saison, wir haben ja auch hier und da über die Hawks schon gesprochen, mit der super guten Phase, die du jetzt zwischendurch hattest, die Entwicklung von Jalen Johnson, auch wenn die jetzt leider wieder so ein bisschen in Klammern ist, weil sich viele der Sorgenpunkte in Sachen, wie gut kann er createn in den Playoffs, leider bestätigt haben. Also das wird schwierig, jetzt so wahnsinnig drauf zu setzen, dass er der Heilsbringer ist, auch in den nächsten Jahren. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr gute Hawks-Saison, denke ich mal, den Umständen entsprechend. Aber dass du jetzt halt dermaßen auf die Fresse kriegst in einem Spiel 6 zu Hause und mit 51 Punkten verlierst, das ist hart und das tut weh. Und ich denke, das sollte auch wehtun. Und ich denke, das sollte man auch so schnell nicht vergessen, wenn man jetzt die Entscheidungen trifft, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ganz großes Thema, wo landet der Pick? Hat man Glück mit dem Pelicans/Bucks-Pick? Geht man dann vielleicht in ein bisschen eine Rebuilding- oder Retooling-Richtung? Sollte man tatsächlich irgendwie einen Top-5-Pick kriegen oder so? Oder möchte man relevant bleiben und um diesen Kern herum bauen? Da hat jetzt aber diese Playoff-Serie gezeigt, man braucht einfach mehr als Jalen Johnson und einen CJ McCollum, der vom Hero to Zero auch dann relativ schnell gegangen ist im Laufe dieser Serie. Es sind Fragen aufgeworfen worden, ganz klar. Und wie gesagt, die Art und Weise tut natürlich weh. Also da lässt sich auch nicht viel beschönigen, wenn du mit 51 Punkten verlierst. Egal in welchem NBA-Spiel, aber vor allem in einem Playoff-Spiel und in einem Elimination-Game. Das ist ein Stachel im Herz und das ist auch gut so.
Auf jeden Fall. Es ist natürlich schade, dass die Saison dann so zu Ende geht, weil alles, was nach dem Trae Young Trade passiert ist, und wir haben einiges davon auch live vor Ort gesehen gehabt, ist natürlich sehr gut gewesen. Dieses Team hat die Erwartungen in der zweiten Saisonhälfte übertroffen. Dieses Team hat fantastischen Basketball gespielt. Dieses Team hat die Knicks jetzt auch gepusht, mehr als ich es für möglich gehalten hätte. Und die Knicks sind, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, eventuell das Team, was hier am Ende aus dem Osten rauskommt.
Ja, plötzlich. Sieht
aktuell gar nicht so unwahrscheinlich aus. Und man hatte Phasen, auch längere Phasen in dieser Serie, in denen man diesem Team auf Augenhöhe begegnet ist. Es lässt sich einiges Positives mitnehmen aus diesen 6 Spielen. Es lässt sich aber auch vieles von dem mitnehmen, was du gerade gesagt hast, dass im Zweifelsfall Jalen Johnson nicht der beste Spieler von einem Contender sein sollte, was jetzt auch nicht so wahnsinnig schockierend ist. Und dass es da irgendwo vielleicht auch an der Tiefe fehlt. dass jemand wie CJ McCollum nicht deine Lösung als Go-To-Perimeter-Guy sein sollte langfristig. Für mich lässt sich mehr Positives mitnehmen aus dieser Serie als Negatives aus der zweiten Saisonhälfte. Und dementsprechend sollten Hawks-Fans sicherlich jetzt nicht komplett am Boden zerstört sein. Man ging als Underdog in diese Serie rein, man hat sich wacker geschlagen. Dass man jetzt am Ende so auf die Fresse bekommen hat, ist natürlich unfassbar bitter. Aber vergessen wir nicht, was vorher Gutes passiert ist, denke ich.
Das denke ich doch auch. Dann lass uns jetzt noch zu den Celtics und 76ers kommen. Captain Obvious, ganz großes Ding natürlich, wird Jason Tatum spielen können. Er hat dieses sechste Spiel der Serie verlassen müssen im dritten Viertel, verletzungsbedingt, hat wohl Probleme an der Wade. Das wirft jetzt natürlich Sorgen auf und wirft vielleicht auch ein bisschen die Frage auf, hätte es unbedingt sein müssen, dass er bereits ein 42-Minuten-Spiel, ein 40-Minuten-Spiel, dass er generell mehr oder weniger einfach normale Playoff-Minuten geht. Wir haben Freudensprünge gemacht, wie super gut Jason Tatum aussieht, und ist ja alles schön und gut, aber boah, das könnte jetzt vielleicht nach hinten losgehen. Hoffen wir mal nicht. Wir hoffen, er ist am Start, und wir hoffen, wir bekommen ein Game 7, in dem beide Teams in voller Stärke sind. Wie wirst du schlau bislang aus dieser Serie? Ich denke, man muss ganz klar sagen, die Celtics schienen das hier eigentlich, gerade nach Spiel 4, dass sie sehr deutlich in Philly gewonnen haben, schienen sie das eigentlich unter Kontrolle zu haben. Und jetzt muss man aber sagen, Spiel 5 und Spiel 6 war Philly jeweils das deutlich bessere Team. Also das waren hier keine flugkomischen Glücksniederlagen. Wir haben hier ein Spiel 7, und ich denke, wir haben in Spiel 7 ziemlich auf Augenhöhe.
Auf jeden Fall. Es gab für mich zwei Momente in dieser Serie, wo ich sehr pessimistisch war, was die Sixers Chancen anging. Nach Game 1, wenn wir zurückkehren an dieses Spiel 1 in Boston, die Celtics haben die Sixers zerfetzt. Sie haben fantastisch verteidigt. Die beiden Jays sahen wunderbar aus. Wir wussten nicht, wann Embiid, ob Embiid zurückkehrt. Und der Gedanke, brauchen wir jetzt hier wirklich 4 Spiele, um zu wissen, dass die Celtics besser sind, war naheliegend. So. Und noch deutlicher war das, nachdem die Sixers beide Heimspiele verloren haben in den Games 3 und 4 und dann halt mit 3-1 hinten lagen. So, die Serie war basically durch. Die Celtics haben ein Closeout-Game vor heimischer Kulisse. Das müssen sie gewinnen. So. Haben sie nicht. Und Spiel 6 haben sie auch nicht. Und deswegen bin ich absolut bei dir. Das ist ein Spiel 7 auf Augenhöhe, und es ist eine Serie, in der die Sixers jetzt in den letzten beiden Games besser waren. Sie haben bessere Leistung von ihren Spielern bekommen. Sie haben bessere Adjustments gemacht. Sie haben die Celtics vor Probleme gestellt, von denen ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man die jetzt auf die Schnelle wahnsinnig gut lösen möchte. Und der wichtigste Punkt, und das ist der große Unterschied zu den Denver Nuggets, die Sixers kämpfen. Und die Sixers lassen sich einfach nicht unterkriegen. Und das ist so ein wichtiger Skill als Team. Das hat die Thunder ausgemacht letztes Jahr. Das hat die Pacers schon ausgemacht, die ja auch in mehreren Serien nicht der Favorit waren letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern. Und dass du dich als Team einfach nicht unterkriegen lässt. Komme, was wolle. Und dass du kämpfst, dass du Confidence hast, auch in Momenten, wo es nicht viele Gründe gibt, confident zu sein. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Nick Nurse, damit geht das los. Das ist ein Unterschied zu David Edelman in Denver, dass Nick Nurse ein Feuer entfachen kann in dieser Mannschaft und dass er seine Mannschaft dazu kriegen kann, härter zu spielen als der Gegner. Aber dann sind da halt auch Dogs. So, Maxi ist ein Dog. Und VJ Edgecomb ist zwar ein Rookie, aber das ist ein Dog. Und Joel Embiid, du kannst meckern über Embiid und Dinge kritisieren, aber Joel Embiid war schon seine gesamte Karriere über ein Dog, der mit Verletzung gespielt hat, der angeschlagen gespielt hat, der gespielt hat, wenn er nicht hätte spielen dürfen, der alles gegeben hat und alles geopfert hat für sein Team. So, Joel Embiid ist kein Schönwetterspieler. Und dass die Sixers hier einfach härter spielen und tougher spielen und physischer spielen, ist einer der Hauptgründe, dass sie hier jetzt von einem 3-1 zurückgekommen sind, die Serie jetzt ausgeglichen haben und überhaupt nicht als Underdog in dieses siebte Spiel reingehen. Und wenn sie es in diesem siebten Spiel erneut schaffen, an den Brettern zu gewinnen, was sie sehr, sehr gut gemacht haben in den letzten beiden Games. Wenn sie es erneut schaffen, 50-50-Bälle zu holen, das Transition-Duell zu gewinnen, physischer zu spielen, den Celtics ihre Spielweise aufzuzwingen und den ersten Punch zu landen, dann sehe ich hier durchaus ein Szenario, in dem die 76ers hier ein Team rauskicken, von dem wir eigentlich alle gesagt haben, Alter, Top-Favorit in der Eastern Conference.
Ich finde, man sieht auch tatsächlich einen ziemlichen Unterschied im Coaching. Du hast gerade Nick Nurse angesprochen. Auch im direkten Vergleich mit Joe Mazzulla, finde ich, merkt man, dass Joe Mazzulla eine andere Art von Coach ist. Was so diese Game-to-Game-Adjustments angeht, scheint ihm Nick Nurse, also ich finde vor allem in Spielen 5 und 6 jetzt, die beiden, die sie gewonnen haben, hat Nick Nurse Joe Mazzulla auch schlicht und ergreifend outcoached. So, wir haben
das gesehen. Darf ich kurz einhaken?
Ja, gerne.
Wir haben Fragen gehabt. Viele, viele Fragen über Jokic, über den wir gerade geredet haben, und auch über Mazzulla. Und eine Championship beantwortet viele Fragen, aber wenn du halt häufig mit deinem Problem konfrontiert wirst und dein Team Jahr für Jahr eher ausscheidet als gedacht, auch aufgrund dieser Probleme, dann weiß ich nicht, ob wir das in all den Jahren vergessen sollten, nur weil es mal in einem Jahr zum Titel gereicht hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und Mazzulla, die sind in dem Jahr vor ihrem Titel ausgeschieden gegen Miami, die keine Challenge waren für Nikola Jokic, über den wir ja gerade eben schon geredet haben. Und das war eine Serie, in der Mazzulla gottlos outcoached wurde von Eric Spoelstra. Dann gewinnst du den Titel. Auch wieder, wie bei Denver, nicht gegen die absoluten Überteams. Also diese Mavericks, du kannst auf bessere Gegner treffen in NBA Finals als die Dallas Mavericks. So, letztes Jahr, und deswegen war ich immer vorsichtig damit zu sagen, die Celtics, jetzt wo Tatum wieder zurück ist, sind der absolute Überfavorit im Osten. Letztes Jahr, die Serie war basically schon verloren, als Tatum sich verletzt hat. Die haben die Serie nicht verloren, weil Tatum sich verletzt hat.
Das stimmt.
Und da hat Mazzulla auch nicht so geil gecoacht. Gegen Tom Thibodeau, der ja auch nicht der beste Playoff-Coach ist und dann ja auch entlassen wurde. Und wenn du jetzt wieder eine Serie hast, wo du outcoached wirst von wieder jemandem anderes, klar, du hast diesen Titel und ein Titel ist unfassbar viel wert und die Hälfte aller NBA-Teams hat noch nie einen Titel gewonnen. Und deswegen können wir noch so viel sagen über Jokic Schwächen und was in all den anderen Jahren passiert ist und über Mazzullas Schwächen und was in all den anderen Jahren passiert ist, weil sie haben ja einmal den Titel geholt mit ihren Teams und waren da natürlich auch wahnsinnig mitverantwortlich. Aber die Probleme verschwinden nicht, weil du einmal den Titel geholt hast. Und wie gesagt, vielleicht war das eine Jahr, in dem du dann mal den Titel geholt hast, eines, wo halt besondere Umstände waren, wo halt einfach vielleicht deine Spieler unfassbar gut waren, du nicht auf die allerbesten Coaches trafst, auf die allerbesten gegnerischen Teams. Deswegen, ein Titel macht dich nicht über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Und das haben wir jetzt bei Joker gesehen und das sehen wir auch bei Mazzulla, dem ich nicht die Schuld gebe, dass es hier jetzt 3-3 steht. Aber du hast recht, der wird outcoach bisher. Und das von einem Coach, der jetzt auch nicht mehr als der allerbeste in der NBA geht. So, es ist was anderes, ob du von Spo outcoached wirst, als von Nick Nurse in 2026.
True, absolut. Es sind, darauf wollte ich gerade hinaus, du hast völlig recht, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich finde, dieses Boston-Team hat halt ziemlich offensichtliche Probleme. Und diese Probleme sollten in meinen Augen, ich hatte das irgendwann am Anfang der Serie schon gesagt, ich verstehe nicht, warum wir nicht mehr Small Ball sehen. Wir haben bislang, ich habe es gerade extra nachgeguckt auf Clean in the Glass, wir hatten genau 4 Possessions, in denen weder Nemanja Šteter noch Nikola Vucevic noch Luka Garza auf dem Feld standen. Ich verstehe, dass du Tatum nicht als Small Ball 5 reinschmeißen willst, kurz nach der Verletzung. Aber es muss ja nicht zwingend Tatum sein. Von mir aus, lassen Baylor Shireman mehr spielen oder mache. Ich glaube, dass das wirklich ein Mittel sein könnte gegen diese Sixers. Vor allem, gut, jetzt ist Joel Embiid zurück. Vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, also vielleicht ist der Zug auch ein bisschen abgefahren. Aber das hatte ich ja am Anfang der Serie gesagt. Ich verstehe nicht, warum man gegen Andre Drummond und Adam Boner zwingend irgendwelche großen Bodies braucht. Nikola Vucevic ist cooked, lege ich mich fest. Das ist defensiv eine Katastrophe. Es ist offensiv nicht so geil, dass er das in irgendeiner Form auch nur annähernd ausgleichen könnte. Nemanja Šteter ist einfach überfordert als Playoff-Fünfer. Tut mir leid, bei aller Liebe, hat eine coole Saison gespielt, aber erstens schränkt er dich ein in Sachen Defensivscheme, zweitens ist er halt auch einfach nicht gefährlich genug offensiv. Luka Garza ist so ein bisschen Vucevic dann sogar noch auf Wish bestellt. Und wenn dann noch dazu kommt, in diesen Spielen 5 und 6, dass du mal wieder deine Offense dabei zusehen musst quasi, wie es mutiert in ich bin dran, du bist dran, Sand im Getriebe, der Ball läuft nicht mehr so richtig. Jaylen Brown oder Jason Tatum müssen aus dem Nichts sich irgendwie was kreieren. Und da sind die Sixers halt einfach von ihrem Personal her nicht so schlecht aufgestellt, das zu stoppen. Also Paul George macht einen fantastischen Job defensiv in dieser Serie. Unfassbar, hätte ich nicht gedacht. Und dann hast du mit Edgecombe, selbst mit Maxi, mit Oubre, mit Grimes, du hast dann halt relativ viel Athletik und Länge in diesem Team. Und dann schaffen die es eben auch mal über ein Viertel oder eine Halbzeit, einen Jaylen Brown, der gefühlt immer noch nur über rechts driven kann, an die Kette zu legen. Und einen Jason Tatum, der halt einfach noch nicht diese Explosivität wieder zurück hat, die ihn ausgezeichnet hat, ein bisschen an die Kette zu legen. Und wenn dann dazu kommt, dass du jeweils unter 30% Dreier getroffen hast in diesen beiden Spielen, Derek White ein Totalausfall ist bislang, 9 Pünktchen pro Spiel, 30% aus dem Feld, 25% Dreier, du generell einfach mal wieder wahnsinnig abhängig bist von deinem Shooting und wenn du dann so Spiele hast, wo die Dreier nicht reinfallen und aber nicht so wirklich einen Plan B hast und Antworten hast, das ist dann schon irgendwie sehr schade zu sehen, wie diese Celtics mal wieder auf eine bekannte, vertrauliche Art und Weise in sich zusammenfallen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie es schaffen, jetzt das Ruder wieder rumzureißen. Weil das Momentum ist natürlich jetzt voll und ganz auf der Seite von Philly vor diesem Spiel 7.
Auf jeden Fall. Und es ist ja nicht nur so, dass die Dreier nicht fallen. Sie nehmen jetzt auch weniger in diesen beiden letzten Spielen. Und das ist nicht ihr Game. Also sie haben 47 und 53 genommen in den Spielen 3 und 4 und haben jetzt 41 und 39 genommen in den Spielen 5 und 6, in denen sie beide mal auch unter 100 scorten. Und das ist natürlich der große Schlüssel. Da hast du sicherlich das personelle Adjustment, dass Embiid mittlerweile wieder da ist. Du Drop-Defense mit ihm spielen kannst, er die Mitte zumacht und du nicht mehr so weit von draußen reinhelfen musst, wie du das halt musstest, bevor Embiid zurückgekommen ist. Aber was halt Nurse und die Sixers erkannt haben, ist, dass die Celtics halt aufgeschmissen sind, wenn sie halt keine Dreier nehmen können. So, und du jagst sie halt von der Dreierlinie runter. Du läufst wahnsinnig aggressive Closeouts, du hilfst nicht mehr so weit rein von draußen, du lebst damit, wenn sie den Korb attackieren und damit Embiid, der immer noch ein guter Big Man Defender ist, alleine weil er halt so physisch ist und die Instinkte nicht weggehen und der Basketball-IQ nicht weggeht. So, du lebst halt damit, wenn sie das machen, du lebst damit, wenn sie Closeouts attackieren, dann zum Korb ziehen oder einen Midranger nehmen. So, und das haben wir alle Jahre schon gesehen, wenn die Celtics halt nicht ihr Game aufziehen können, was ist Dreier-Shooting ohne Ende, so Drive-and-Kick-Basketball, Ball-Movement, dann kriegen sie halt Probleme. Dann läuft die Uhr runter, dann muss durch individuelle Klasse irgendwas kommen, dann muss irgendwas probiert werden, ein Plan B, ein Plan C, was halt nie ihr Spiel war. Die Celtics sind das beste Team der NBA, wenn sie ihren Plan A durchziehen können. Also wenn alle 30 Teams ihren Plan A Basketball spielen können und das perfekt funktioniert, dann sind sie in meinen Augen das beste Team der NBA. Aber sie sind eines der schlechtesten Teams, wenn wir jetzt über diese Möchtegern-Contender reden, wenn es darum geht, einen Plan B haben zu müssen oder einen Plan C haben zu müssen, weil dann sind sie halt super schnell aufgeschmissen und das zeigt sie jetzt. Und für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als ob die 76ers die Celtics entschlüsselt haben nach diesen beiden Games. Sie haben verstanden, dass sie diese Dreier nicht zulassen dürfen. Sie haben verstanden, dass sie das Duell an den Brettern nicht verlieren dürfen. Sie haben verstanden, dass Drop Coverage der Way to go ist. Sie haben verstanden, dass der Weg, die Celtics zu attackieren, ist mit Rim Pressure, weil sie halt eine lächerliche Big Man Rotation haben und weil jetzt Embiid wieder da ist. Wahrscheinlich rächt sich das jetzt und die Celtics gewinnen Spiel 7 mit 34 Punkten Unterschied. So, und dann klinge ich wieder dumm, so wie häufig in den letzten, ich will sagen Wochen, aber wahrscheinlich Jahren. Aber ganz ehrlich, für mich fühlt es sich an, als ob die 76ers hier nicht nur mit Momentum reingehen in dieses Spiel 7, sondern auch mit einem strategischen Vorteil. Und das ist natürlich für sie sehr, sehr gut. Für sie ist auch gut, dass sie Embiid zurückbekommen haben, der unfassbar gut aussieht. Nicht gleich von Anfang an, das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und es ist für ihn natürlich auch ein Umstellungsprozess, dass es hier obviously jetzt Tyrese Maxeys Team ist. Aber er fügt sich da wunderbar ein, an beiden Enden des Parketts. Und Paul motherfucking George legt im Schnitt bisher in diesen Playoffs 18,2 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists auf, bei fantastischen 63,4% True Shooting und einem Offensivrating von 118. Unfassbar wichtig an beiden Enden des Parketts. Als Shot Creator, als Shooter, als jemand, der die Offense am Laufen halten kann, wenn die anderen Creator auf der Bank sitzen. Spielt unfassbar gute Perimeter Defense. macht, egal an welchen beiden der Jays er dran ist, ihnen das Leben zur Hölle. Und sollten die 76ers hier weiterkommen, dann können sie sich da auf jeden Fall auch bei Playoff P bedanken, denn das sieht wunderbar aus. Und vieles der dieser Vision, die man damals hatte, als man ihn geholt hat, lässt sich halt jetzt gerade erkennen. Und das ändert, ich möchte sagen, alles, aber es ändert wahnsinnig viel.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich habe nichts mehr.
Ich auch nicht. Was denken wir denn?
Ja, achso, okay, ja, das haben wir noch.
Gewinnt. Ich tippe auf Philly.
Echt?
Okay. Come on, ich gehe mit Philly.
Auswärts, ich sag Boston.
Aber ich, ja.
Ich bin ein bisschen der Feigling. Ich gebe den Celtics. Ich glaube, wenn du zu Hause spielst und den Ding ohne Tatum, wäre natürlich deutlich schwieriger.
Guckst du es live?
Ich weiß es noch nicht. Habe ich noch nicht entschieden.
Auch nicht, Alter.
Also morgen Abend gucke ich auf jeden Fall und wahrscheinlich werde ich dann einfach wach bleiben und mir Cavs Raptors auch noch live angucken. Aber heute Nacht bin ich mir noch nicht
Reden
sicher.
Reden wir dann eigentlich gar nicht über dieses Spiel 7 oder machen wir das dann auch morgen in der Supporter-Folge? Weil, kleiner Spoiler, wir wollen Montag dann eine Preview auf die 4 Serien machen. Und ich überlege jetzt gerade, wann dann hier der Game 7 Talk wäre.
Ja, dann lass uns das doch morgen machen, oder? Das wäre, glaube ich, am cleansten.
Ja, wahrscheinlich. Alright. Also dann morgen Detroit, dann Raptors und Cavs und dann noch Game 7 Talk. Ja. Kurz und knackig.
Nice, das wird gut. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal. Und dann jetzt vielleicht auch schon mal der kurze Hinweis. Am Montag haben wir dann vor, unsere Zweitrunden-Preview zu machen. Also da hört ihr uns. Wie gesagt, liebend gerne hört ihr uns morgen im Supporter-Feed mit dieser Analysefolge und der Preview-Folge. Und dann hört ihr uns spätestens wieder im öffentlichen Feed am Montag mit den Previews, mit den Vorschauen zu den Serien der zweiten Runde, wenn dann die Spurs und OKC aus dem Kurzurlaub zurück sind und wieder eingreifen dürfen. Und wenn wir 3 Game 7s gesehen haben. Freunde, wie gesagt, die Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung zu Patreon, zu Holy. Checkt das Ganze gerne mal aus. Wir hören uns. Der Grind geht weiter. Wir haben richtig Bock auf diese Playoffs mit euch. Es war eine fantastische erste Runde und hoffentlich mit einem geilen Finale in diesen 3 Spiel 7s. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.